Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich finde es immer wieder wunderbar, diese Geschichten zu lesen, in denen Jesus seine Jünger beruft. Diese Menschen, diese Typen, die gefühlt aus dem Nichts auftauchen und man weiß gar nicht so sehr, wer das eigentlich ist. Man kriegt vielleicht mal einen Namen mit, einen Ort, wo sie herkommen oder eine Berufsbezeichnung, aber bei niemandem denkt man, genau den brauchst du doch eigentlich. Niemand von denen bringt etwas mit an Vorwissen, an Gaben, an Talenten, an sozialer Stellung, wo man sagen würde, den brauchst du auf jeden Fall in deinem Team. Vor allem nicht dann, wenn dein Auftrag eigentlich ist, die Welt und die ganze Menschheit zu erlösen und zu erretten. Die Jünger, es sind Menschen mit Ecken und Kanten. Menschen mit Ecken und Kanten und es ist vor allem eine bunt gemischte Truppe. Es gibt nicht das eine Kriterium, das erfüllt sein muss, damit Jesus seine Jünger auswählt. Wir haben gerade einen Teil der ersten Berufung im Johannesevangelium gelesen. Ich lese mal noch ein paar Verse weiter, da kommen noch ein paar Menschen dazu. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa ziehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und des Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Jesus sah Nathanael kommen und sagt von ihm, siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, habe ich dich gesehen. Nathanael antwortete ihm, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm, du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Du wirst noch Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über dem Menschensohn. Ich möchte am Anfang der Predigt mal einen genaueren Blick auf diese ersten Jünger werfen. Da sind zunächst diese beiden Johannes-Jünger. Später finden wir heraus, dass einer von ihnen Andreas heißt, der Bruder von Petrus. Wir wissen nicht viel über sie, aber sie scheinen einen relativ gläubigen und frommen Background zu haben. Zumindest sind sie wohl schon länger mit Johannes dem Täufer unterwegs. Sie sind seine Jünger, er hat sie in seinen Bann gezogen. Seine Lehre vom nahenden Gottesreich hat sie überzeugt. Seine Bußtaufe, sein kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe. Sie scheinen einfach eine große Sehnsucht nach Gottes Gerechtigkeit zu haben. Nach Gottes Eingreifen in die Welt, nach seinem Frieden, nach seinem Reich. Sie warten auf den versprochenen Retter, auf den Messias. Sie warten darauf, dass Gott sich endlich offenbart und der Welt zuwendet und sein Reich, was er verheißen hat, aufrichtet. Und als Johannes dann von sich wegweist auf Jesus hin und sagt, das ist er, das ist das Lamm Gottes, das ist der versprochene Retter, das ist Gottes Zuwendung an diese Welt, das ist sein Eingreifen, sein Reich in Person, da verlassen sie Johannes und folgen Jesus nach. Dann ist da Petrus als nächstes. Klar, Petrus ist immer dabei. Petrus, der Fels. Nicht von sich aus der Fels, sondern der Fels, weil Jesus ihn Fels nennt und zum Fels macht. Petrus ist ein gemachter Macher, ein Vorweggeher. Manchmal vielleicht etwas großspurig und großmaulig, ein bisschen zu schnell im Voranpreschen. Aber er ist eben auch jemand, der handfest anpackt, der die Richtung vorgibt, der Verantwortung übernimmt und sich nicht versteckt. Überspitzt kann man vielleicht auch von ihm sagen, Bei ihm gilt erst machen und dann denken. Er ist sehr pragmatisch. Und ganz anders als Petrus ist Johannes. Nicht Johannes der Täufer, sondern Johannes der Jünger, von dem das Evangelium stammt. Er wird viel feinfühliger als Petrus beschrieben. Seine große Stärke ist nicht das Machen und Anpacken, sondern das Denken. Von ihm stammen Sätze wie: Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Sätze, die wir heute wahrscheinlich kaum noch richtig verstehen, was er damit gemeint hat. Oder Sätze wie: Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wunderbare, poetische, theologisch tiefgehende Sätze. Johannes, er durchdachte die Sachen. Er war ein Denker. Und dann wird uns Philippus vorgestellt. Er erlebt Jesus und er rennt direkt los, um von Jesus zu erzählen. Wir haben Jesus gefunden, den versprochenen Retter, von dem Mose und die Propheten erzählen. Er trägt sein Herz auf der Zunge, er ist der Einladende, der Evangelist, der nach draußen geht und verkündigt, mutig und offen, bereit zum öffentlichen Bekennen. Und zu wem rennt er als erstes hin? Zu Nathanael. Der fragt zwar erstmal: Herr, wie aus Nazareth, was soll da Gutes kommen? Lässt sich aber überzeugen und er kommt mit und begegnet Jesus. Jesus sieht ihn kommen und sagt: Sieh, ein wahrer Israelit. Nathanael fragt sich: Woher kennst du mich? Und Jesus macht quasi ein ganz kleines Wunder. Noch ehe Philippus dich rief, habe ich dich schon gesehen. Und bei Nathanael macht es: Wow! Der Enthusiast, der schnell begeistert ist von dem, was er mit Gott und Jesus erlebt, der sich mitreißen lässt. Er erlebt eine kleine Sache mit Jesus und ist direkt Feuer und Flamme, hellauf begeistert. So sehr, dass Jesus ihn sogar etwas bremsen muss und sagen muss: Du glaubst jetzt schon, warte mal ab, was du noch alles erlebst. Nathanael ist ein Gefühlsmensch, der Begeisterte. Und ganz anders als Nathanael ist ein Jünger, den wir später im Evangelium kennenlernen, der Thomas. Er ist berühmt geworden durch seine Zweifel, als er die Jünger erlebt, die den Auferstandenen schon gesehen haben, er aber noch nicht. Da sagt er: aber, solange ich nicht meine Finger in seine Wunden gelegt habe, kann ich nicht glauben. Er ist das Gegenteil zu Nathanael, ein Kopftyp statt ein Herztyp zu sein. Er durchdenkt, vielleicht zerdenkt er auch die Dinge, er lässt sich nicht sofort mitreißen, sondern er stellt kritische Rückfragen. Diesen kurzen Porträts wird deutlich, diese Jünger, sie sind alle unterschiedliche Typen. Wir haben die Jünger wie Andreas, die frommen und die auf Gottes Gerechtigkeit warten, die darauf hinfiebern und hinbeten, dass Gott sich doch endlich als der gerechte Gott erweist. Wir haben den Anpacker Petrus und den Denker und Dichter Johannes. Wir haben den Einlader Philippus, den Enthusiasten Nathanael und den Zweifler Thomas. Und sie alle gehören dazu. Sie alle sind Nachfolger von Jesus. Sie repräsentieren die Gemeinde, die Gemeinschaft derer, die zu Jesus gehören, die an ihn glauben und die ihm nachfolgen. Ihre Gaben und ihre Fähigkeiten, ihr Wissen und ihre Talente, die sie mitbringen, die sind so unterschiedlich, dass sie anscheinend erstmal zweitrangig sind. Es gibt kein absolut wichtig und unverzichtbar und es gibt kein 0815 und eigentlich überflüssig. Und dann stellt sich mir die Frage: Wenn die Gaben und Talente, wenn das alles zweitrangig ist, was ist denn dann erstrangig? Was ist denn das Wichtige? Es ist ganz einfach der Ruf von Jesus. Jesus ruft: Folge mir nach. Und das macht sie alle zu seinen Jüngern, zu den Mitarbeitern im Reich Gottes. Es sind nicht ihre Gaben und Talente, sondern es ist einzig und allein der Ruf von Jesus. Komm und sieh, komm, folge mir nach. Leg dein Leben in meine Hände. Und was damals für die Jünger galt, das gilt für uns heute genauso. Es gibt nicht das eine oder die eine Eigenschaft, die es in der Gemeinde braucht. Die Gemeinde Jesu ist keine Organisation. Sie ist keine Firma, in der bestimmte Positionen besetzt sein müssen und bestimmte Qualitäten erforderlich sind, um dazuzugehören und um mitzuarbeiten und sich einzubringen und Jesus nachzufolgen. Die Gemeinde ist keine Organisation, sondern sie ist ein Organismus, ein Leib. Sie ist der Leib Christi. Und als Leib, als Organismus besteht sie aus unterschiedlichen Organen, aus unterschiedlichen Menschen, die sich von Jesu Ruf angesprochen wissen. Und im Organismus, da gibt es keine Rangfolge, kein wichtiger oder besser. In der Gemeinde braucht es solche und solche. Es braucht die Anpacker und Vorweggeher. Es braucht die Denker und Theologen. Es braucht die eher Groben und die eher Feinfühligen. Die Frommen, die sich nach Gottes Gerechtigkeit in dieser Welt sehnen und Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte lang flehen und beten, dass Gott eingreift und Erweckung schenkt. Es braucht die Enthusiasten. Die Musik geht los und sie sind sofort im Lobpreis drin. Und es braucht die Zweifler, die auch kritische Rückfragen stellen. Es braucht die, die nach draußen gehen, mutig und öffentlich bekennen und zu Jesus einladen. Es braucht sie alle. Und bei allem gilt auch für uns nicht so sehr die Frage, was bringst du eigentlich mit, sondern die Frage, ruft Jesus dich? Und wenn ja, bist du bereit, ihm zu folgen? Ich glaube, viel zu oft verstecken sich Menschen in Gemeinden, trauen sich nicht nach vorne zu gehen, sich einzubringen und mitzuarbeiten, weil sie denken, ah, ich bin doch gar nicht so mutig wie der Petrus. Oder ich kann nicht so schön formulieren wie Johannes, ich habe das Ganze noch nicht so sehr durchdrungen wie er. Oder. Man kann in alle Richtungen und an allen Ecken und Enden Ausreden finden. Aber wenn man sich die Texte anguckt, dann merkt man, Jesus beruft nicht nur Petrusse. Die Jünger, so verschieden wie sie sind, sind allesamt Jesus gefolgt. Egal wie sie drauf waren oder was sie konnten und wo sie herkamen. Denn einzig der Ruf von Jesus ist ausschlaggebend. Er ist es, der seinen Leib formt. Und zum Glück besteht dieser Leib nicht nur aus Augen und Händen, denn dieser Leib wird ziemlich limitiert, sondern er besteht aus unzählig unterschiedlichen Teilen, die allesamt ihren Teil zu einem gesunden Körper, zu einem gesunden Organismus beitragen. In einer Firma, in einer Organisation, da ist man beliebig austauschbar. Wenn da jemand ausfällt, dann wird er einfach ersetzt oder die anderen arbeiten halt ein bisschen mehr. Aber ein Organismus hingegen, der ist krank, wenn auch nur ein kleines Teil fehlt und ausfällt. Wenn Jesus also so unterschiedliche Jünger beruft, wenn Jesus also von seiner Gemeinde als seinem Leib spricht, dann heißt es auch, dass der ganze Leib kränkelt, dass jede einzelne Gemeinde kränkelt, wenn nur ein Teil fehlt, wenn nur ein Teil sich zurücknimmt und sich für zu unwichtig oder zu unbegabt hält, wenn nur ein Teil dem Ruf Jesus in die Nachfolge, ins aktive Mitgestalten und Mitarbeiten nicht folgt. Mit anderen Worten, jeder und jede von uns hat etwas Entscheidendes zu bringen. Etwas, was ohne dich, ich sag's mal so persönlich, fehlt. Wer von Jesus in die Nachfolge gerufen wird, der wird dazu gerufen, seine Gaben und Talente, sein Sein und Denken Jesus hinzuhalten. Im Glauben und Vertrauen darauf, dass Jesus nicht willkürlich, dass Jesus nicht sinnlos oder blind beruft, sondern dass er es mit einem Ziel tut und dass er jeden und jede von uns für seine Gemeinde nutzt. Und so kann man eigentlich auch sagen, es gibt keinen Christen, der nicht in die Nachfolge gerufen ist, der nicht in die Mitarbeit gerufen ist, der nicht dazu berufen ist, Reich Gottes zu bauen und Gemeinde zu gestalten. Und das, was er spezifisch mitbringt, fürs Reich Gottes einzusetzen. Jesus nachfolgen heißt, seinen Ruf hören und darauf vertrauen, dass dieser Ruf einen Sinn hat. Für mich und mein Leben, aber auch für die Gemeinde, in die er mich hineinruft. Jetzt habe ich ein bisschen ausführlicher, als ich eigentlich wollte, darüber gesprochen, dass es für Nachfolge und Mitarbeit im Reich Gottes eigentlich nur ein einziges Kriterium gibt. Nämlich die Frage, ruft Jesus dich? Und wenn ja, bist du bereit zu folgen? Jetzt möchte ich noch kurz darauf schauen, wie diese Nachfolge neben dem Einbringen und Mitarbeiten in der Gemeinde eigentlich konkret aussieht. Und dazu noch ein paar Gedanken zu der, wie ich finde, sehr spannenden Begegnung zwischen Nathanael und Jesus. Drei kurze Punkte dazu. Nathanael kommt zu Jesus und Jesus sagt von ihm, so heißt es im Text, du bist ein wahrer Israelit. Nachfolge bedeutet, mir von Jesus sagen lassen, wer ich bin. Jesus sah Nathanael kommen und sagt von ihm, sagt über ihm aus, sagt ihm zu, wer er ist. Der Ruf von Jesus übertönt alle anderen Rufe dieser Welt. Das Label, was Jesus einem Menschen gibt, ist das, was wirklich zählt. Mit anderen Worten, wer Jesus nachfolgt, der ist frei von den Urteilen, die diese Welt fällt. Der ist frei von dieser Suche nach Liebe und Anerkennung, nach Ruhm und Macht, nach Sex und Geld, nach all dem, was Menschen umtreibt und was ihnen Lebenssinn und Erfüllung verspricht. Das alles verliert seine kontrollierende Macht. Jesus nachfolgen heißt, mir von Jesus sagen lassen, wer ich bin. Mein eigenes Sein, meine Identität gründet sich ganz in ihm. Nicht mehr in meinen Leistungen, nicht mehr in dem, was ich bringe und mache, was ich vollbringe und schaffe, sondern einzig in dem, was Jesus mir sagt, was er in mir sieht und was er über mich sagt. Folge mir nach heißt also, mach mich zum Zentrum und zur Grundlage deines Lebens. Der zweite Punkt. Nathanael fragt, woher kennst du mich? Und Jesus antwortet, noch ehe Philippus dich rief, sah ich dich unter dem Feigenbaum sitzen. Jesus antwortet und sagt ihm, dass er ihn gesehen hat. Gesehen werden ist ein biblisches Motiv. Es heißt, jemanden wirklich kennen, durch und durch. Jesus begegnet Nathanael und sagt ihm, ich kenne dich, ich habe dich gesehen, ich kenne dich durch und durch. Und Nathanael, er rennt nicht weg. Er lässt zu, dass Jesus in jeden seiner Lebensbereiche hineinguckt. Auch dahin, wo er vermeintlich alleine unter dem Feigenbaum saß. Es wird nicht gesagt, was Nathanael da machte, aber ich finde es interessant. Jesus blickt in die vermeintlich verborgenen Bereiche hinein. Da, wo ich mich alleine fühle, aber auch die Bereiche, die ich vielleicht lieber verstecken möchte, wo ich auch bewusst alleine sein möchte, vielleicht Bereiche, Gedanken und Taten, für die ich mich schäme, die niemand wissen darf. Jesus nachfolgen heißt, bereit zu sein, ich sag's mal so salopp, die Hosen fallen zu lassen. Nichts vor ihm zu verheimlichen, nichts vor ihm verstecken. Es heißt, bekennen, dass es auch Bereiche in meinem Leben gibt, die ich eigentlich lieber ausradieren möchte, weil sie von Schuld durchzogen sind. Es heißt, zuzugeben, dass nicht alles perfekt und rund läuft. Es bedeutet, Jesus in jeden Bereich, in jedes Zimmer meines Lebenshauses hineinzulassen. Auch in den Keller und die Rümpelkammer. Und ihn dort aufräumen zu lassen. In dem Lied, wo ich auch stehe, gibt es einen wunderbaren Vers, da heißt es, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Der Satz bewegt mich immer wieder. Ich danke dir, dass du mich kennst, durch und durch kennst, mich siehst, auch wenn ich einsam oder alleine und versteckt unterm Feigenbaum sitze und trotzdem liebst. Nathanael erlebt das. Jesus blickt in jeden Bereich seines Lebens. In die Tiefe seines Herzens. Und wir wissen nicht, was er da findet und was er da sieht, aber wir wissen, wie er reagiert. Er schickt Nathanael nicht weg. Er sagt nicht, ich habe alles gesehen und ich habe auch all die Schandflecken gesehen und du bist nicht gut genug. Nein, er sieht in die Tiefe seines Herzens und er ruft, folge mir nach. Auch du gehörst dazu. Jesus nachfolgen heißt, ihn in alle Bereiche meines Lebens hineinzulassen. Im Glauben und Vertrauen darauf, dass es nichts gibt, was ihn abschreckt und sagt, ach Christian, mit dir kann ich nichts anfangen. Damit komme ich zum dritten Punkt. Am Ende sagt Jesus zu Nathanael: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn. Jesus nimmt hier Bezug auf eine Geschichte von Jakob aus dem Alten Testament. Jakob war allein in der Wüste unterwegs. Er war auf der Flucht vor seinem Bruder Esau, den er betrogen hatte. Er hatte also Schuld auf sich geladen. Und als die Nacht hereinbricht, legt er sich auf einen Stein und blickt in den Himmel. Was ein einsames Bild. Getrieben bzw. vertrieben von Schuld, einsam in der Wüste, aussichtslos und ohne Hoffnung, liegt Jakob im Dunkel und blickt in den Himmel, der ihm so weit wegkommt und so weit entfernt wie noch nie zuvor. Und irgendwann schläft er ein und er hat einen Traum. Er sieht eine Leiter, die mit ihrer Spitze den Himmel berührt und auf der Leiter die Engel Gottes herauf und herunter kommen. Und oben an der Leiter steht Gott, der ihm einiges zusagt und unter anderem sagt er: Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten. Jakob wacht auf und ist verändert. Er sagt: Hier ist die Pforte des Himmels. Hier ist mir der Allmächtige begegnet, mir, dem Schuldigen und Sünder, dem Verlassenen und Vertriebenen, dem Einsamen und Hoffnungslosen. Hier ist mir Gott begegnet. Und er versteht, wie es funktioniert. Der Himmel eröffnet sich eben nur von oben. Diese Leiter zwischen Himmel und Erde wird von oben herabgelassen. Nicht wie beim Turmbau zu Babel, als die Menschen meinten, sie können es aus eigener Kraft und Leistung schaffen, von unten zum Himmel hinaufzusteigen. Nein, der Mensch ist darauf angewiesen, dass der Himmel sich von oben öffnet, weil er es nicht aus eigener Kraft schafft, hinaufzusteigen. Und Jesus sagt jetzt: Wenn du mir nachfolgst, wirst du den Himmel offen sehen, so wie Jakob ihn in dieser Nacht offen sah. Jesus nachfolgen bedeutet, ihn als die wahre Himmelsleiter zu verstehen, die nicht nur einem einzelnen Mann im Alten Testament für einen kurzen Moment in einem Traum offengelegt wurde, sondern die ein für alle Mal feststeht. Jesus nachfolgen bedeutet, sein Kreuz als die Himmelsleiter zu sehen. Das Kreuz ist der Ort, wo der Schuldige frei wird, wo der Verlorene gefunden wird, wo der Einsame nach Hause geholt wird. Das Kreuz ist die wahre Pforte des Himmels, weil hier der Allmächtige in Jesus hinabsteigt, aus dem Himmel herunterkommt, hinabsteigt in diese Erde und die Finsternis des Grabes, damit wir, die wir an ihn glauben, hinaufsteigen können. Das Kreuz ist der Ort, an dem Gott zu dieser Welt, zu mir und dir sagt: Siehe, ich bin mit dir. Und ich will dich behüten, ewiglich behüten. Ich bin mit dir. Und das gilt, warum gilt das? Weil Gott sich in diesem Moment von Jesus selbst abwendet. Hier nimmt das Lamm Gottes, auf das Johannes der Täufer seine Jünger hinweist, wahrhaftig die Sünde der Welt auf sich und trägt sie fort. Trägt sie wie ein Opferlamm damals in die Wüste, wo sie ein für alle Mal vergeht. Damit wir, wie Jakob damals, als Vergebener, als Gefundener, als Aufgerichteter aus der Wüste zurück ins Leben findet. Damit wir aus der Wüste, die uns gefangen hält, aus der tiefen Nacht, die sich über unser Leben legt, wieder ins Leben zurückfinden. Vergeben und befreit, erlöst und mit Gottes Plan für unser Leben vor Augen, mit seinem Ruf in unserem Herzen: Folge mir nach. Komm und siehe, wie gut ich es mit dir meine. Komm und siehe, dass ich die Himmelsleiter bin, die auch dich hinaufsteigen lässt in die Ewigkeit. Jesus nachfolgen heißt also ganz konkret: Jesus sagt mir, wer ich bin. Er gibt mir meinen Wert und meine Identität und nicht mehr diese Welt. Jesus nachfolgen heißt, er darf in alle Bereiche meines Lebens hineingucken. Ich halte nichts zurück, ich verheimliche nichts, weil ich erlebe und weiß, dass er mich trotzdem liebt. Und ich lasse ihn in allen Bereichen meines Lebens das Sagen haben. Und Jesus nachfolgen heißt, das Kreuz von Jesus als Himmelsleiter sehen, die auch ich brauche, weil auch ich nicht aus eigener Kraft hinaufsteigen kann, sondern auf den menschgewordenen Gott angewiesen bin, der aus dem Himmel hinabsteigt, damit ich und er Frieden haben. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.